Herzlich willkommen zu einem neuen Bibelstudium. Wir haben heute das Thema das Reich Gottes. Im Lukas-Evangelium finden wir das Reich Gottes am häufigsten erwähnt. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 33 Mal, ist dieser Ausdruck Reich Gottes, kommt er im Lukas-Evangelium vor. So, was ist das Reich Gottes? Können wir es verstehen? Können wir es begreifen? Weil hier sagt Christus selbst in Lukas 13, Vers 18 und auch Vers 20, er sagt, da sprach er, wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Schäfel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Wir finden, dass Jesus versuchte, das Reich Gottes den Menschen zu erklären. Und er versuchte, Gleichnisse dafür zu finden. Und er hat viele Gleichnisse gesprochen über das Reich Gottes. Aber damit wir verstehen, was damit gemeint ist, damit wir nicht durcheinander kommen, so wie die Juden vor Alters. Sie haben auf das Reich Gottes gewartet und haben es verpasst. Sie haben es nicht gesehen, weil sie wussten nicht, wovon die Rede ist. Und als Jesus über es sprach und als es tatsächlich kam in seiner geistigen Form, haben sie es nicht gesehen und nicht begriffen. Aus diesem Missverständnis, was das Reich Gottes ist, kam die Ablehnung Jesu. Man erwartete etwas und es kam was anders. Die Erwartung war falsch. Wie können wir es machen, dass es für uns nicht falsch ist? Dass für uns nicht die Worte Jesu gelten, die er gesagt hat, es werden viele kommen ins Reich Gottes und werden essen mit Abraham, Isaak und Jakob. Ihr aber werdet hinausgeworfen, wo Heulen und Zähneklappen sein wird. So wie oder wer ist dieses Reich Gottes? Wie müssen wir es verstehen, damit wir es nicht verpassen, damit wir Bürger dieses Reiches sind. Als allererstes möchte ich, so wie immer in meinem Kopf muss das so sein, einen Überblick haben, warum überhaupt wird etwas als Reich Gottes genannt, warum dieser Begriff. Und wenn wir uns erinnern und immer den Überblick, das ganze Bild haben, dann verstehen wir es und können nicht, sage ich jetzt mal, verfehlt gehen. So, Gott hat eine Welt geschaffen und er hat in diese Welt den Menschen hineingetan. Und ich nehme es mal so, dass ich hier das ist die Schöpfung Gottes. Sein Reich. Sein Reich. Gott hat also den Menschen gemacht und hat ihn in sein Reich gestellt und hat den Menschen in seinem Reich zum König gemacht. So, der Mensch war der König im Reiche Gottes. Das war am Anfang so, so hat Gott es getan. Nun, durch den Sündenfall wird der Mensch kommt er in das Reich des Bösen. Der Mensch wird als König entmachtet. Mensch wird Sklave, Untertaner. Er ist jetzt nicht mehr in der Königswürde im Reiche Gottes. Hier herrscht er nicht mehr, hier ist er Sklave. Und die Erlösung kommt, um dem Menschen einen Weg zu bahnen, wenn ich so will, zurückzukommen ins Reich Gottes. Deshalb ist dieser Begriff da. Der Mensch fällt aus dem Reich Gottes heraus durch die Sünde, durch den Ungehorsam. Er wird zum Sklaven, zum Untertanen des Bösen. Er hat keine Kraft mehr, hat keine Macht mehr über sich selbst. Und jetzt will ihn Gott durch die Gnade von hier rausholen und ihn wieder in das Reich Gottes bringen. Der Mensch fällt, er ist erstens in seinem Herzen, wird er ein Sklave, ihm wird die Selbstbeherrschung weggenommen, aber als zweiter Punkt, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, und sie die Kraft und die Selbstbeherrschung über sich selbst verloren, verlieren sie aber auch das äußere Reich. Sie verlieren den Garten Eden und werden hinausgestoßen in ein anderes Umfeld, welches jetzt nicht mehr von der Schönheit und des Friedens, wie sie ihn dort erlebten, in ihrem Raum, den ihnen Gott geschaffen hatte, sondern sie waren jetzt in einem fremden Raum, wo Dornen und Disteln, wo Schwierigkeiten des Lebens ihnen begegneten. Sie waren sowohl geistig als auch körperlich aus dem Reiche Gottes herausgefallen. Und so gibt es auch im Erlösungswerk den geistlichen Aspekt und den physischen Aspekt. Das heißt, der Mensch muss, um als Sklave aus der Sünde rauszukommen, muss er zunächst selber, er muss wieder frei werden. Das Reich Gottes muss in ihm wieder zum Ausdruck kommen. Das heißt, die Grundsätze, wir werden ja sehen, Gottes werden dort wieder regieren, bis er dann wieder zurückgesetzt wird in den Garten Eden oder auf die neue Erde. So, das ist der Überblick. Der Mensch fällt aus dem Reiche Gottes heraus in seinem Herzen. Er verliert die Königsherrschaft und er verliert das Reich. Und jetzt kommt Christus und er kommt, um dieses Reich wieder einzunehmen, damit der Mensch wieder daraus kommt. Dass der Mensch wieder zu der Königsherrschaft eingesetzt wird, wo er gefallen ist. Wir wollen das lesen im Lukas, im ersten Kapitel, dort In den Versen 31 und 32, da sagt es: Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. So, wir sehen ein Sinnbild hier. Als Gott das Volk Israel berief, wollte er ein Modell dieses Königreiches aufrichten. Und so wurde dann David zu einer Symbolfigur für den König des Volkes. Und der David hatte verheißen, dass nie ein Nachkomme fehlen wird aus seinem Stamm, der König sein wird. Und letztendlich wird einer kommen und dessen Königreich wird nie mehr zu Ende gehen. Es wird alle Königreiche dieser Welt einnehmen und es wird ewig bleiben. Und wer ist der, der auf den Thron dieses Königreichs kommt? Es ist niemand anders als unser Heiland. Es ist der Mensch gewordene Heiland, welcher jetzt die Stelle des Adams einnimmt, der seine Königsherrschaft verloren hat. Deshalb wird er groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wo wird er ihm den Thron seines Vaters David geben? Wo ist der Punkt, wann Jesus als König wieder eingesetzt wird? So, wir brauchen halt diesen generellen Überblick, dass wir verstehen, um was es geht bei dem ganzen Begriff Reich Gottes. So, Christus wird Mensch und als Mensch setzt er sich, als Mensch wird er eingesetzt auf den Thron des David, den ihm sein Vater gibt. Und in der Geschichte am Ende der Zeit, die letzte Verheißung an die Gemeinde Gottes in Offenbarung 3, Vers 21 steht: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. So, ihr seht, die Herrschaft Christi macht uns fähig, auch mit ihm zu regieren. Die 24 Ältesten, die wir hier finden, im Kapitel 4 und im Kapitel 5, denn hier, sie sagen, das sind Menschen, die wir hier finden, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Und sie selbst sprechen von sich, wenn ihr das weiter durchlest, dass sie kommen aus einer Zeit und sie wurden zu Königen und Priestern gemacht. So, das Reich Gottes ist also ein Ziel der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Und sicherlich geht es noch viel darüber hinaus. So lasst uns ein wenig sehen, wie soll das bewerkstelligt werden. Wir haben gesehen, dass das Reich Gottes soll, hat diesen einen physischen Aspekt, da ist das Reich Gottes. Das physische, dort hier ist der Thron. Der Thron, auf welchem der Menschensohn sitzt. Das ist Christus. Ihm gibt Gott den Thron wieder, weil er hat überwunden. Er ist auf diese Erde gekommen und wir sehen hier jetzt, rundherum ist wenn man so will, das ist das Reich des Bösen. Jesus nennt Satan den Fürsten dieser Welt. Er meint auch, die Welt gehöre ihm. Er denkt, er ist jetzt derjenige, dem das hier gehört. Und hier sind wir Menschen auf dieser Erde. Und hierher kommt Christus und möchte einen Ausweg aus dieser Situation bringen. Und ich möchte diesen Weg in dem Sinne, das ist schwierig manchmal, etwas bildlich darzustellen, möchte diesen Weg bahnen oder malen. Auf diesem Weg sollen die Menschen, die hier leben, ja, dies ist der Weg, auf dem sie wandeln sollen, um in das Reich Gottes zu kommen. So hat das Reich Gottes den Aspekt des Geistigen, ja, hier auf Erden schon im Reich des Bösen wird das Reich, das Geistliche, Reich Gottes aufgebaut. Es hat, so wie Jesus sagt in Lukas, keine äußerlichen Gebärden. Es kommt nicht mit Pomp, es kommt nicht mit einer großen Sache wie ein Königreich. Nein, es ist, so wie wir gelesen haben, ein Same, der gesät wird und wächst, ein Sauerteig, der in einen Teig getan wird und der breitet sich aus, bis es alles eingenommen hat. Aber da geht es in der Beschreibung um das Reich Gottes, welches aufgebaut wird im Herzen des Menschen hier auf dieser Erde. Und wenn das Reich Gottes im Herzen der Menschen hier aufgebaut auf dieser Erde, dann sind sie vorbereitet, um wieder auch physisch in das physische Reich Gottes einzugehen, um dort dann für alle Ewigkeiten zu leben. So, ich hoffe, dass wir diesen Überblick verstehen. Und dann werden die anderen Punkte, die wir betrachten, uns leichter fallen. Wenn wir nämlich das im Herzen zu vollziehende Werk verpassen und nicht verstehen, wie das geschehen soll und uns auf das hier konzentrieren, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und viele Menschen heute warten, so wie damals, auf die Offenbarung des physischen Reiches Gottes, auf die Wiederkunft Jesu. Während sie hier gar nicht vorbereitet sind, das heißt, ihr Herz ist nicht umgewandelt, um auch fähig zu sein, in diesem Reich Gottes zu leben. Jetzt ist die erste Frage, und ich nehme jetzt diesen geistlichen Teil und zeichne ihn auf die nächste Tafel. Was ist das Problem? Was ist der Unterschied zwischen dem Reiche des Bösen und dem Reiche Gottes im Herzen eines Menschen? So, was muss verändert werden? Und da setze ich diese zwei Dinge gegenüber. Hier im Reich des Bösen herrscht die Lüge. Hier herrscht die Finsternis. Hier herrscht der Egoismus, die Lieblosigkeit. Hier herrscht Gewalt. Das hat natürlich Folgen und Folgen. Das heißt, im Herzen, im Reich des Bösen herrscht, das sind alles geistige Dinge, die Lüge, Finsternis, Lieblosigkeit und dann die Gewalttätigkeit eines Menschen in seinem Herzen. Und im Reiche Gottes herrscht was? Herrscht die Wahrheit. Das Licht, die Liebe, der Respekt, keine Gewalttätigkeit ist im Reiche Gottes. So, die Herrschungsform des Reiches Gottes ist eine geistige und sie ist gekennzeichnet durch das Wesen und die Art Gottes. So, um aus dem Reich des Bösen herauszukommen in das Reich Gottes, muss es einen Weg geben. Es müssen Bedingungen erfüllt werden. Und wir werden sehen, dass man, auch wenn man im Reiche Gottes ist, das heißt, hineingetreten ist durch die Neugeburt, kann man wieder auch aus diesem Reich herausfallen. Aber lasst uns deutlich machen, das Ziel des Reiches Gottes in unserem Herzen ist ein Resultat und das ist eine Wesensart, ein Charakter. Es muss eine Wesensart zum Ausdruck kommen, ein Charakter. Diese Wesensart, dieser Charakter muss Gottes Wesen widerspiegeln. So, das Reich Gottes wird dadurch gekennzeichnet, dass diejenigen, die in diesem Reich leben, das Wesen Gottes tragen. Gottes Herrschungsform ist nicht eine, die so ist wie diese irdische. Und deshalb hat Jesus versucht, uns das Reich Gottes zu erklären, dass es nicht vergleichbar ist mit einem menschlichen Reich. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir so von den Reichen dieser Welt uns vorstellen können. Es ist also ein Reich, da geht es darum, Gott herrscht nicht in seiner Art, in dem Sinne, wie wir diese irdischen Reiche als herrschend sehen, sondern Gottes Herrschaftsform ist die Liebe und jeder, der in seinem Reich ist, ist in seinem Reich, weil er das liebt, so zu sein wie Gott. Dass er das liebt, so zu sein vom Wesenszug. Er ist nicht Gott, aber seine Art, sein Charakter widerspiegelt den Charakter des Gottes. Deshalb ist halt das Ziel der geistigen Umwandlung des Menschen die Wiederherstellung des Wesens Gottes im Menschen. Weil als Gott Adam schuf, war er ihm ja als Ebenbild geschaffen. Er war ein liebevolles Wesen. Die Liebe regierte sein Herz. Als er sich betrügen ließ, kam jetzt die Lüge, die Finsternis, die Lieblosigkeit, man wurde jetzt zum Ankläger gleich danach. Du bist schuld. Die Liebe, die Selbstopferung, all das, die Wesenszüge Gottes im Menschen waren weg. Der Mensch wurde zu einem furchtbaren Wesen in seinem Herzen. Und dieses furchtbare Wesen, zu dem er nun gefallen war, kommt jetzt Gott und will es wiederherstellen. Deshalb ist das Ziel des geistigen Reiches, das Ziel, bevor man in das physische Reich eingehen kann, dass die Umwandlung in unserem Herzen von lieblosen Menschen werden wir zu liebevollen Menschen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist der Stempel, dass wir Gottes Wesen tragen. Die Liebe ist es, die uns klar macht, die zum Vorschein kommt, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich lese das aus der Bergpredigt, aus dem Text in Matthäus 5, Vers 44 und 45. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Und ein Sohn des Vaters im Himmel zu sein, bedeutet ein wiederhergestelltes Mitglied seines Königreiches zu sein. So, das ist das Ziel. Lasst uns das uns festmachen. Wenn wir meinen, wir sind Bürger des Reiches Gottes, aber unser Leben wandelt sich nicht ständig wachsend, so wie hier im Gleichnis, das wir gelesen haben, wie das Senfkorn wächst. Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. So wie groß ist ein Senfkorn? Es ist ein winziger Same. Und was passiert mit diesem winzigen Samen? Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. So das Reich Gottes fängt langsam an, die Umwandlung des Menschen aus einem bösen Menschen in einen liebevollen, ist nicht ein Werk von heute auf morgen. Es ist nicht das Wunder wie die Neugeburt. Es ist ein Werk, das über Jahre, Jahrzehnte geht. Es ist ganz deutlich, dass wir nicht aus einer Sekunde in die andere zu Wir werden zwar zu Bürgern, aber wir werden nicht zu erwachsenen Bürgern. Die Bibel macht es überall in den Gleichnissen deutlich, dass das Reich Gottes ein Reich Gottes ist, wohin man hineinwächst. Und wenn es nicht unser Ziel ist, zu wachsen in die Liebe hinein, das heißt tagtäglich ein liebevollerer Mensch zu werden, ein geduldiger wie gestern, ein freundlicher wie gestern, wenn das nicht passiert in der Zeit, dann sind wir nicht Bürger des Reiches Gottes. Dann mögen wir äußerlich, wir mögen vielleicht auch hineingeboren sein, der Same mag gelegt worden sein, aber wenn er nicht wächst in die Richtung, die erwachsen soll, dann haben wir ihn erstickt in unseren Herzen, so wie im Gleichnis Jesu deutlich wird, und er bringt keine Frucht. So, das Reich Gottes muss Frucht bringen. Und die Frucht ist der Ausdruck der Wesensart Gottes. Das ist die Frucht. Die Liebe beweist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, der Johannes sagt es doch so schön in seinen Briefen, im ersten Brief, 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wer im Reiche Gottes lebt, muss, das ist zwingend, das heißt, es ist die Folge, dass er ein liebevoller Mensch wird, dass sein Wesen sich ändert von Tag zu Tag hin zu der Wesensart Gottes. Das ist das Reich Gottes in unserem Herzen. Wenn wir aber merken, dass Bitterkeit, dass Zorn, Neid, Zank in unseren Herzen ist, wenn wir merken, dass wir nicht überwinden können gewisse Neigungen, dann wissen wir, okay, jetzt ist Zeit, etwas zu tun, weil wir müssen in diesen Kampf vorwärts kommen. Wenn wir aber bestehen auf unserem Recht, wenn wir bestehen auf unseren Ideen und kämpfen gegen andere Menschen, dann wird uns das Reich Gottes weggenommen. Es gibt einen traurigen Text im Matthäus 21, Vers 43. Und dort sagt der Heiland: Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das heißt, das Reich Gottes muss eine Frucht bringen, weil seine Wesensart ist die Wesensart Gottes. Und wenn die Frucht in denen, die bekennen, Kinder Gottes zu sein, nicht hervorkommt, dann haben sie etwas nicht verstanden, dann sind sie betrogen, sie meinen, sie sind im Reiche Gottes, aber sie sind es nicht. Ich begegne immer wieder der traurigen Geschichte von Menschen, die sich bekehren, und jetzt ist der Partner nicht bekehrt, Und die Kinder wachsen hinein in diesen Konflikt zwischen der Mutter und Vater, die um den Glauben kämpfen. Jeder will sich durchsetzen. Der Nichtgläubige will, dass seine Grundsätze durchkommen in den Kindern. Der Gläubige will, dass seine Grundsätze durchkommen in Kindern. Und so leben sie in einem Kampf. Und sie gehen kaputt, die Kinder gehen kaputt, alles geht kaputt. Und man denkt gleichzeitig von dem, der gläubig ist, dass er richtig ist. Es ist so erstaunlich, dass manchmal, wenn ein Mensch gläubig ist, sein Kampfgeist noch stärker wird als abnimmt. Dass, wenn er eine Erkenntnis gewonnen hat, er noch mehr auf andere zuläuft, um sie zu zwingen, etwas zu tun. Es ist erstaunlich, dass wir nicht verstanden haben, dass das Reich Gottes eine andere Wesensart ist. Nicht eine äußerliche Haltung einer Form. Ja, die wird und kommt hervor. Aber haben wir es nicht in der letzten Betrachtung gesehen? Wir haben es nicht erwähnt, aber es war in der Betrachtung drin, dass Jesus eingeladen wurde von diesem Pharisäer und er wäscht sich die Hände nicht vor dem Essen. Und die Pharisäer haben gedacht, das ist doch eine Sünde, wenn man sich die Hände nicht vor dem Essen wäscht. Wo bleibt dann die Hygiene? Wo bleibt das Ganze? Und Jesus wäscht sich die Hände nicht und möchte ihnen klar machen, ihr wascht euch die Hände, aber ihr wascht euch nicht eure Herzen. Es nutzt euch nichts. Eine äußere Haltung der Formen, der Gebote, die literarische, die buchstäbliche Haltung der Gebote, ohne Verstand zu haben, den Geist der Gebote, ist ein Irrtum und man befindet sich immer noch im Reich des Bösen und ist nicht im Reiche Gottes, weil siehe da die Früchte, siehe die Folge. Ganz egal, was mit dir, wo, wann du gläubig wirst, aber wenn der Glaube dich nicht zu einer angenehmeren Person macht, der den Andersgläubigen respektiert in seiner Andersartigkeit, der nicht es braucht, den anderen zu bekehren, der es nicht braucht, Gewalt auszuüben, um da den anderen die Wahrheit zu bringen, der hat verstanden, dass man nur mit dem Guten das Böse überwinden kann, nicht mit dem Kampf gegen das Böse. Das Reich Gottes in unseren Herzen muss uns verändern. Und ich habe heute Morgen in unserer Andacht gelesen, was ist das, was die Welt braucht? Es ist hier in diesem schönen Buch in den Fußspuren des großen Arztes, die Ausführung über die Mission, über das Lehren und Heilen. Und hier ist eines der Kapitel, die ich jedem empfehle zu studieren. Es ist sehr, sehr praktisch und es zeigt auch das Ziel auf, wohin der Arbeiter in dem Gesundheitswerk kommen muss. Hier auf Seite 147 im Kapitel Lehren und Heilen sagt die Autorin, die Welt bedarf heute, was sie vor 1900 Jahren bedurfte, eine Offenbarung Christi. Damals wurde Christus geboren, er kam in die Welt und er offenbarte seinen Vater. Er offenbarte die praktische Seite des Reiches Gottes. Und dasselbe muss in den Kindern Gottes zum offenbar werden. Es ist ein großes Reformationswerk erforderlich und nur durch die Gnade Christi kann das Werk der Wiederherstellung von Leib, Seele und Geist ausgeführt werden. So lasst uns das uns deutlich und klar werden. Es ist Gottes Weg, wenn wir als seine sogenannten Bürger des Reiches nicht ihm gleich werden. Wenn wir ein Leben lang im Streit mit unserem Partner leben, nur weil er anders Glaubens ist, wenn wir ständig wollen, den anderen zum Bekehren und meinen, wir wollen ihm das Beste, dann sind wir betrogen. Wir müssen eine Wesensart offenbaren, die den anderen lässt, zunächst wie er ist, die über den anderen nicht herrschen und bestimmen will. Das ist die Wesensart des Reiches des Bösen. So, wenn wir äußerlich sozusagen gläubig werden, aber innerlich sind wir es nicht, dann ist das eine große, große Not. Ich lese auf Seite 428, Christus nahm Menschengestalt an und kam, um eins zu sein mit der Menschheit und zur selben Zeit unseren himmlischen Vater sündigen menschlichen Wesen zu offenbaren. So, er kam, um Mensch zu sein wie wir und dann gleichzeitig uns den Vater zu offenbaren. Nur er, der von Anfang an mit dem Vater zusammen gewesen war, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes war, war imstande, den Charakter der Gottheit der Menschheit zu offenbaren. Er wurde in allen Dingen seinen Brüdern gleich. Er wurde Fleisch, wie wir es sind. Er wurde hungrig, durstig und müde. Er wurde durch Nahrung erhalten und durch Schlaf erquickt. Er teilte das Los der Menschheit, und doch war er der fleckenlose Sohn Gottes. Er war ein Fremdling und Pilger auf der Erde, in der Welt, aber nicht von der Welt, versucht und geprüft, wie Männer und Frauen heutzutage versucht und geprüft werden, aber doch führte er ein sündenfreies Leben, zart, mitleidsvoll, teilnehmend, stets für andere bedacht, stellte er den Charakter Gottes dar und war allezeit von dem Dienst für Gott und Menschen in Anspruch genommen. Wie war Jesus? Zart, mitleidsvoll, teilnehmend. Wenn wir uns im Umgang mit anderen Menschen befinden, besonders die, die nicht so glauben wie wir und wie ich letztens sagte, die Fehler haben, die respektlos sind, die fordernd sind, die uns anschreien, die uns anbrüllen, die wer weiß, was uns antun. Sind wir imstande, als Bürger des Reiches Gottes, zart, mitleidsvoll, teilnehmend? Geht es um uns oder geht es um die anderen? Oh, wie blind sind wir, die wir uns Bürger des Reiches Gottes nennen. Wie blind sind wir von dem Ziel, das Gott hatte? Und die Frage stellt sich, wird er es aus meiner Hand auch nehmen und sagen, ja, ich habe dich berufen in das Königreich Gottes, aber du bringst die Frucht nicht, so gebe ich es jemand anderem, der die Frucht bringen wird. Möchtest du diese Frucht des Königreichs bringen oder nicht? Ich möchte noch ein paar andere Gedanken aufführen, die uns dem Reiche Gottes in unserer Betrachtung, und das Thema ist sicherlich übersteigend für eine kurze Stunde, alle Aspekte ausführlich zu betrachten. So ist es mir wichtig, die Aspekte zu betrachten, die uns meistens entgehen, die uns nicht offensichtlich sind. Und so gehe ich auf die Dinge ein, die ich denke, unsere große Not sind. Wir haben nicht verstanden, dass es unsere Wesensart ist, die beweist, ob wir Gottes Kinder sind, ob wir in Gottes Reich leben, unter seiner Führung und Herrschaft, weil seine Herrschaft ist nichts anderes als die Liebe. Und jeder, der lieblos handelt, ist nicht unter der Herrschaft, ist nicht in dem Moment, in dieser Situation im Reiche Gottes. So, lasst uns die Frage praktisch stellen, wie kommt denn jemand ins Reich Gottes? Und wir haben auch hier im Lukas Evangelium, aber in allen Evangelium, eine deutliche Aufforderung. Jesus ging durch die Städte und predigte und sprach, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So, das Reich Gottes hat eine Pforte, wenn man so will. Und man findet diese Pforte beschrieben in der Bergpredigt im Matthäus 7, 13 und 14. Vielleicht lesen wir sie. Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. So, das Reich Gottes hat also eine Pforte. Vielleicht malen wir uns diese Pforte hier, diesen Bogen. Ja, der Mensch muss hier hineinkommen. Da ist eine Pforte, da er hinein muss, damit er auf den Weg kommt. Die Pforte, sagt Jesus, ist eng. Weil sie so eng ist, findet man sie nicht so leicht. Und deshalb sind es hier wenige, die darauf gehen. Man denkt, die Menschheit heute, es sind viele, die darauf gehen. Aber man kann es ja an der Praxis sehen, ob jemand durch die enge Pforte eingegangen ist oder nicht, ob sein Leben tatsächlich, je mehr er geht, immer näher dem Wesensart Gottes wird. So, Buße ist Änderung des Sinnes, Änderung der Gedanken. Und das ist das, was ich versuche, meinen Patienten beizubringen und auch hier in diesen Vorträgen, es geht um eine geistige Änderung. Das böse Auge muss ausgetauscht werden für das gesunde Auge, wie Jesus es beschreibt in der Bergpredigt in Matthäus 6, 22 und 23. So, hier muss das klar werden für uns. Es geht um eine geistige, eine Herzensveränderung. Als hier im Lukas die Pharisäer fragen nach der, wenn das Reich Gottes kommt, so antwortet Jesus ihnen deutlich und sagt, das Reich Gottes ist nahe an euch, es ist in eurem Herzen. Es steht in Lukas 17, Vers 20. Vielleicht lesen wir den Text. Lukas 17, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und an anderer Stelle sagt er, es ist in eurem Herzen. So, das Reich Gottes kommt, ist eine Umwandlung unseres Inneren, bevor es zu einer Umwandlung des Äußeren kommt. So, lasst uns das deutlich machen. Buße bedeutet Änderung des Sinnes, Änderung unserer Gedankenwelt, Änderung der Motivation des Handelns und sicherlich des Denkens und Handelns unseres Herzens. So, in die Pforte kommt man herein durch Buße, und das Buße ist Sinnesänderung. Sinnesänderung. Es geht also um eine Änderung der Motivation. Und das fängt natürlich an einem Punkt an. Das ist so klein wie ein kleines Samenkörnchen. Und dann wächst diese Sinnesänderung Schritt für Schritt, bis wir bereit sind für die Aufnahme in das physische Reich Gottes. So, es gibt also einen Eingang und einen Fortschritt. Buße und Sinnesänderung ist erforderlich, Schritt für Schritt auf diesem Weg nach dem der, sag ich jetzt mal, völligen Erfüllung des Reiches Gottes. Es gibt aber auch Warnungen auf diesem Weg. Und das haben wir hier auch im Lukas in Kapitel 9, Vers 62. Da sagt Jesus, aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und wir lesen vielleicht ein bisschen den Zusammenhang ab Vers 59. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen zuvor, aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das heißt, es gibt etwas, was für das Reich Gottes uns untauglich macht. Was ist es? Es ist der Rückblick. Es ist Zurückschauen. Es ist an das Schauen, was man hat hier in dieser Welt, und man will in diesen Dingen beharren. Es ist das Blicken zurück der Frau des Lot, die auf dem Weg war. Sie war auf diesem Weg, sie war aus der Stadt draußen, und Gott hatte ihnen gesagt, und die Engel sagten, schaut nicht zurück, blickt nicht zurück, geht nach vorne. Lasst das, was hinten ist, hinten sein. Was taten sie? Sie blickte zurück. Und sie wurde zur Salzsäule. Sie wurde zum Wahrzeichen dessen, der die Hand an den Pflug legt, der zwar äußerlich irgendwo hingeht, aber innerlich ist er zurückgeblieben. Das sind Bilder, die uns Jesus klar machen möchte, wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, dessen, für wen etwas wichtiger ist, wie hier dieser Fortschritt im Reiche Gottes, die Verkündigung des Reiches Gottes, der ist nicht tauglich dafür. Wir haben aber noch andere Gleichnisse, die Jesus sagt, indem er sagt, das Reich Gottes ist gleich einem Menschen, der einen Schatz findet in einem Acker, und er versteckt ihn wieder, geht hin, verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Oder das Gleichnis mit den Perlen. Ein Mann geht und sucht kostbare Perlen, und als er die kostbare Perle findet, verkauft er alles, was er hat und gibt es, und damit er die Perle kaufen kann. So, die Pforte ist eng. Warum? Weil wir müssen verstehen, alles, wovon unser Geist sich füttert, ist in der bösen Welt falsch, weil die Motivation ist nicht verändert. Es bleibt ein egoistischer, ganz egal, welche Tat wir äußerlich tun. Alles, was aus der Idee kommt, ich bin Gott, ich tue es aus mir heraus, ich tue es, damit ich etwas zurückbekomme, All diese Dinge sind ein absolutes, müssen gekreuzigt werden, müssen wegkommen aus dem Leben. Es gibt also nicht, dass man im Reiche Gottes etwas mitnimmt aus dem bösen Reich. Die zwei Reiche sind absolut getrennt, unterschiedlich. Man kann nicht beiden dienen. Man kann nicht rausgehen und dann zurückblicken und sagen, ach, die Welt, wie die Leute aus Ägypten ausgezogen sind. Und dann blickten sie zurück und dachten, ach, wie gut war es in Ägypten in der Sklaverei. Da hatten wir unser Essen und Trinken und da hatten wir unseren Knoblauch und Zwiebel. Was auch immer der Mensch gebunden war, sie waren nicht tauglich für das Reich Gottes. Wer die Hand auf den Pflug legt, wer nicht verstanden hat, dass all das, was er zurücklässt, nicht gut ist, der kann das Ziel nicht erreichen. Er ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Es ist so wichtig, dass wir uns prüfen. Bin ich tauglich? Wofür lebe ich? Was ist es? Was ist das Ziel, das ich habe in meinem Herzen? Jesus sagt es so deutlich in Lukas 12, wir haben es letztes Mal schon gelesen, in Vers 31, trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt. Und wir haben in Matthäus 6, 33 dort den Vers, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch die ganzen Bedürfnisse eures Lebens werden euch zufallen, sie werden euch gegeben werden. So, was ist das Ziel deines Lebens? Ist das Reich Gottes, ist der Aufbau des Reiches Gottes das Ziel deines Lebens? Das bedeutet, um das Reich Gottes aufzubauen, habe ich eine doppelte Aufgabe. Das Reich Gottes wird einerseits aufgebaut durch mein Wachstum in der Gnade. Aber dieses Wachstum in der Gnade, und das müssen wir verstehen, kann nur passieren, indem ich mit das Reich Gottes sozusagen denen da draußen verkündige, indem ich mich bemühe, die Menschen auf das Reich Gottes aufmerksam zu machen, damit sie in dieses Reich Gottes hineinkommen. So ist es entscheidend, was ich verstehe in meinem Herzen. Ich muss etwas tun, ich muss das Reich Gottes verkündigen. Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag, das Reich zu verkündigen. Und so passiert etwas Doppeltes. Durch die Verkündigung nach außen muss ich ja sicherlich sein, das, was ich verkündige, muss ich ja zuerst tun können. Also ist es ein ständiges Wachstum, weil ich weiß, alles, was ich verkündige, muss ich ja auch leben. Umsonst sage ich einem anderen, schau, es wäre gut, du sollst deinem Nächsten zärtlich sein, mitleidsvoll, wenn ich es nicht bin. Dann wird er sagen, naja, du sagst mir, dass ich das tun soll, aber schau dich selber an. Das ist kontraproduktiv, da bringen wir Schande dem Reiche Gottes, so wie das beschrieben wird in Römer 2, Vers 24 oder 26, wo der Paulus sagt, um euretwillen wird der Name Gottes gelästert. Und hier ist auch die große Not heute, die Gott hat. Sein Volk stellt ihn nicht dar. Und die Menschen, und so wie Jesus damals den Pharisäern sagte, ihr kommt nicht hinein und ihr lasst auch die anderen nicht hineinkommen ins Reich Gottes durch euer schlechtes Vorbild. So, die Verkündigung des Reiches Gottes geschieht durch Vorbild. Ja, da sind auch Worte dabei, aber das Vorbild, wer ich bin, welche Ausstrahlung ich an den Menschen bringe, das ist entscheidend, ob der sagt, ah, das Reich Gottes ist für mich attraktiv. Attraktiver wie dieses Reich des Bösen, in dem ich hineingeboren bin. So, damit kommen wir zu diesem deutlichen Punkt. Gott hat es so eingerichtet, dass ein Mensch, den Menschen Christus offenbart. Das haben wir schon gesehen in den letzten Vorträgen. Es muss also unsere Erfahrung sein, unser Vorbild, die anderen Menschen hilft, den Weg hier auch zu finden. Die auch sagen, ach so, ich lege doch zurück das Böse, ich lege ans Kreuz den Irrtum und ich gehe ein durch die enge Pforte. Ja, sie ist eng, ich kann nichts mitnehmen da hinein aus dieser Welt, aber ich gehe hinein und will alles, was noch in meinem Herzen ist, was irdisch ist, was gebunden ist an das Böse, entfernen. Und so kann uns Gott dann lenken und wir können wiederhergestellt werden und gleichzeitig sind wir Verkündiger und so mehrt sich das Reich Gottes. Es wächst in mir und es wächst auch zahlenmäßig. Wisst ihr, dass das zahlenmäßige Wachstum Gottes abhängig ist auch von der inneren Wachstum des Menschen? Erst wenn wir hier angelangt sind, wird das Evangelium an die ganze Welt gehen. Wir können uns heute noch so viel bemühen, das Evangelium an die ganze Welt zu bringen. Wir werden es nicht schaffen, weil wir haben es noch nicht erreicht, dass wir den Charakter Gottes so widerspiegeln, dass egal in welche Situation wir auch immer kommen, die Welt erkennen kann, dass wir Christi Leben in uns führen. Dass wir eins sind mit Christus, so wie Jesus sagte in seinem Gebet in Johannes 17, Herr, dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Diese Einheit ist nicht eine Einheit in der Person, sondern diese Einheit ist eine Einheit im Wesen, im Charakter. Und ich möchte das lesen hier in diesem schönen Buch in den Fußspuren des großen Arztes. Steht hier so, Kapitel eine wahre Erkenntnis Gottes, Seite 427. Die Persönlichkeit des Vaters und des Sohnes, sowie die Einigkeit, welche zwischen ihnen besteht, wird uns im 17. Kapitel Johannes in dem Gebet für seine Jünger vorgeführt. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Die Einigkeit, welche zwischen Christus und seinen Jüngern besteht, zerstört nicht die Persönlichkeit irgendeines derselben. Die Persönlichkeit bleibt immer dieselbe. Ich bleibe Horst, Christus bleibt Christus, der Vater bleibt der Vater. Sie sind eins in ihren Absichten, in ihrem Geist und Charakter, aber nicht in Person. Ebenso sind Gott und Christus eins. So, das ist das große Ziel, das Gott hat mit seinem Volk, dass sie eins sind untereinander. Dann kann er sie als Gruppe der ganzen Welt zeigen. Und dann geht das Evangelium auf die ganze Welt. Und dann wird es sein ein Licht und ein Zeugnis für alle Menschen. Viele werden es annehmen, viele werden es ablehnen. Aber dann hat keiner eine Entschuldigung, warum er es ablehnt. Weil es ist in seiner schönsten Form dargestellt. Dann wählt jeder das Reich des Bösen, das er darf. Aber bevor er Gottes Charakter nicht sieht in uns, kann er sich auch nicht Rechenschaft geben. Was wähle ich jetzt? Was will ich wirklich? So, das Reich Gottes muss gebaut werden auf Erden. Jesus kam und er ist der Thronfolger, er ist der, der Adam wieder zurücksetzt in ihm selbst, sei er ja selbst Mensch wurde und Mensch bleibt in seiner Art. Er bleibt der zweite Adam und durch ihn werden wir alle erlöst und mit ihm eines Tages auf seinem Thron sein. Er macht uns zu Königen und Priestern. Er stellt uns wieder her. das an dem Tage, wenn er wiederkommt. Aber bis dahin muss in unserem Herzen ein Werk geschehen. Das Werk geschieht durch Ablehnung der Welt. Das Werk geschieht durch die Kreuzigung des Irrtums, durch die Wegtun der Lieblosigkeit und das Anziehen des Wesens Christi. Dann werden wir ein Vorbild sein und so wird das Werk Gottes gebaut. Baust du dieses Werk? Baust du dieses Reich? Bist du ein lebendiger Stein dieses Reiches? Geht es in deinem Leben nur um dieses Reich? Hast du noch andere Ziele? Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Der Rest wird dir hinzugefügt. Oh, dass wir mit großem Eifer, ohne zurückzuschauen, mit dem Pflug in der Hand nach vorne gehen. Dass unsere Herzen umgewandelt werden, zu einem Vorbild werden und dass die Welt erkennen mag, die Offenbarung Jesu Christi in unserem Leben. Nur das wird es beweisen, dass wir Gottes Kinder sind. Nichts anderes. Deine Lehren, ja, wenn sie nicht deinen Charakter verändern, hast du nicht verstanden, wofür sie da sind. Die Lehre hat den Sinn, mich zu verändern. Aber wir nehmen sie und wollen andere dadurch verändern. Ist das nicht Blindheit? Die Lehren Christi sollen meinen Herz verändern. Und wenn sie mein Herz verändern, können sie auch das Herz anderer verändern. Aber wir wollen sie aufstülpen anderer. Wir wollen sie erzwingen, weil wir denken, wenn die Lehre annehmen, dann werden sie erlöst. Nein. Die Lehre muss eine Charakterumwandlung vollziehen. Wenn sie das nicht tut, ist sie sinnlos und ja, sogar ein kontraproduktiv. Sie zerstört, weil sie macht unsere Blindheit noch blinder. So, lasst uns deshalb die Dinge klar und deutlich vor Augen haben. Es gibt ein Werk zu tun in uns. Das hilft uns, ein Werk außerhalb von uns zu tun, hier auf dieser Erde. Und das zusammen bereitet uns und die Menschen, die uns nachfolgen, die Jesu nachfolgen, weil sie Jesus in uns sehen, alle vor für das bald kommende Reich Christi, wenn Jesus erscheinen wird als König aller Könige und Herr aller Herren. Ich möchte für den Tag bereit sein. Möchte nicht den Hand an den Pflug legen und zurückblicken. Gott möge mich und uns alle bewahren vor der Untreue. Er möge uns Festigkeit schenken in unserem Glauben und in unserem Wandel mit ihm. Amen.